Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing. Herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Heute nicht zusammen vor Ort, sondern getrennt und online verbunden ist der Till wieder am Start bei mir. Hi Till.
Ciao zusammen. Hoffen wir, dass das wieder so gut klappt wie letztes Mal.
Ja, das wäre eine gute Geschichte. Das Mal bin ich in der Ferien und unterwegs. Und ja, hast das Glück, hier ein bisschen in sonnigeren, wärmeren Verhältnissen aufzunehmen, während dem, glaube ich, bei euch das Wetter nicht so wahnsinnig ist, oder?
Ja, mässig, ja. Aber ja, es wird, glaube ich, auch nicht mehr anderen.
Ja, es geht jetzt langsam schon wirklich auf die kältere Jahreszeit zu tun. Aber gut, das soll uns ja nicht aufhalten, auf die Schweizer Fußballplätze zu schauen, was immer, wie immer heiß zu und her gegangen ist. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, Till, lass uns doch gerade die ersten paar Geschichten besprechen, bevor es dann die Woche in die Nazi-Pause geht. Mit was wollen wir starten?
Ja, wir können starten mit einem von diesen vier Unentschieden. Es hat ja wieder mal nur zwei Sieger gegeben. Und das erste Unentschieden wäre am Samstag gewesen, Luzern gegen Lausanne, 2-2. Wo wieder mal ein spannender Matchverlauf war, wie es Luzern wahrscheinlich nicht zwingend jedes Mal will haben. Sie sind schon wieder 0-2 hinten gewesen, relativ schnell. Aber immerhin haben sie die Moral gezeigt wieder mal. Wie gerade vor zwei Spielen gegen St. Gallen. Sie sind immer noch an der Tabellenspitze. Mario Frick wird sicher zufrieden sein mit der Form. Aber vielleicht müssen sie sich fragen, wieso sie überhaupt in Rückstand schon wieder gehen. Gegen ein Team aus Lausanne, das ja aktuell nicht mega gut in Form ist.
Ja, das ist ein fairer Punkt, wobei ich muss ehrlich sagen, mir hat es jetzt gar nicht überrascht. Also ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber ich habe mal kurz drauf geschaut, wo 2-0 gestanden ist, also respektive 0-2 für Lausanne. Und bin gar nicht so überrascht gewesen, weil ich noch gedacht habe, dass das jetzt so ein klassischer Stolperstein könnte sein für Luzern, weil Lausanne ja doch auch in der Offensive eine gefährliche Waffe hat und zusammen ein bisschen an der Effizienz gefehlt hat. Und ja, wo 2-0 gesehen ist, habe ich gedacht, ah, okay, spannend, das könnte tatsächlich ein bisschen in die Richtung gehen, die ich mir noch gedacht habe. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, hat sich Luzern einmal mehr zurückgekämpft und Moral gezeigt. Und ja, das finde ich auch interessant. Das gelingt dann nicht allen Mannschaften so, ja, wie soll ich sagen, beeindruckend im Sinn von, dass sie nochmal zurückkommen können, ja.
Also ich bin voll bei dir im Sinne von, dass Lausanne, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, das Potenzial, die Qualität für den Stolperstein absolut hat, gerade in der Offensive. Auch in der Defensive haben sie sich jetzt ein bisschen mehr gefunden, ein bisschen mehr Konstanz reingebracht. Ich meine jetzt gerade, das habe ich glaube wortwörtlich auch mal schon so gesagt, dass der bei Lausanne einfach, es hat so viele Möglichkeiten während der Offensive kann brillieren. Und jetzt ist es wieder mal der Alvin Sanchez gewesen, wo ich wirklich eine sehr... ja, geile Spieler finde, so die Ruhe hat, das Freche hat, so das, aber auch wirklich guten Umgang mit dem Ball und das Goal macht er wirklich, sie tun es 2-0, haben sie mega schön rausgespielt, Lausanne. Aber ja. Gleich hat die jetzt aufgrund von der Form vor dem Spiel, auch Luzern zum dritten Mal nacheinander gleiche Aufstellung gegen St. Gallen gewonnen, gegen FCB gewinnen, hat die jetzt schon eher auf Luzern gesetzt. Aber ja, dass Lausanne das grundsätzlich jede Woche so können spielen, dass muss Aufgabe vom Ludovic Magnan sein.
Ja gut, also fairerweise, und da werden wir ja auch nochmal drauf zurückkommen, es gibt noch zwei, drei andere Resultate, finde ich, die ja, so auch wieder aufzeigen, wie schwierig es für eine Mannschaft ist, die vielleicht auch gar nicht so schlecht in Form ist, den nächsten Match dann auch wieder zu gewinnen. Also irgendwie, das scheint schon auch eine von den Kruxen zu sein, sage ich jetzt, diese Saison, dass man dann gegen einen vermeintlich ja, schlagbaren Gegner dann wieder seine Mühe hat oder sogar im Beispiel von Luzern jetzt auch schnell kann daheim in den Rückstand geraten.
Mhm. Ja, also ich habe wirklich, wo wir unsere Tipps vorbereitet haben für das Spiel, da habe ich eigentlich bei jedem Spiel gedacht, hey, das könnte jetzt ein Unentschieden sein, das könnte jetzt ein Unentschieden sein. Ich weiß nicht, ob das irgendwie für die Ausgleichheit von dieser Liga spricht, weil halt einfach jeder gegen jeden irgendwie etwas kann holen kann. Oder ob es um die ja auch schon angesprochene Konstanz oder eben Nicht-Konstanz geht, dass sich die Favoriten eben auch nicht immer durchsetzen. Aber ja, ich finde es spannend, es macht es einfach, es ist jede Woche irgendwie, ja, es geht schon ein bisschen drunter und drüber, die Saison. Und darum, ja, es macht aber auch Spass.
Ja,
das ist,
ja, mega. Also es ist echt wirklich, wirklich cool, weil es so mega ausgeglichen ist. Es ist eigentlich schon auch noch relativ eng alles, mehr oder weniger. Jetzt auch gerade im Hinblick auf die Resultate am hinteren Tabellenrand, wo wir dann nachher drauf kommen. Auch noch spannend, Luzern trifft nach der Nazi-Pause auswärts auf IB. Das stelle ich mir auch noch als ein sehr, sehr, sehr interessantes Spiel vor.
Ja, definitiv. Ich glaube, dort werden wir nachher noch dazu kommen. Bin gespannt, wie dann IB nach der Nazi-Pause aussieht. Speziell eine Position, da kommen wir nachher noch dazu. Und ja, Luzern wird ins Wankdorf gehen zum Gewinnen. Also ganz klar, die werden sich nerven, dass jetzt Nazi-Pause ist und die werden heiß sein auf den Auftritt, der sicher auch schon deutlich schwerer war, auswärts im Wankdorf, wie IB jetzt in Form ist.
Was man vielleicht noch schnell muss erwähnen muss, ist der verschossene Penalty von Lars Villiger.
Boah,
wenn du überlegst, oder? Am Schluss gehst du mit 2-2 raus. Hättest du aber vielleicht auch die Möglichkeit gehabt mit dem Penalty, gut eben, am Ende vom Tag, auch Lausanne hat noch Chancen gehabt, aber das ist auch noch interessant gewesen, auch er mit dem Alvin Sanchez zusammen, zwei interessante Perspektivspieler in der U21-Nationalmannschaft, Lars Williger jetzt schon länger nicht mehr mit Torerfolg, aber ja, auch noch interessante Geschichte gewesen.
Ja, definitiv. Also der Penalty, der ist miserabel geschossen gewesen. Also da habe ich wirklich gedacht, okay, er hat dann noch irgendwie auf seine Mitspieler gezeigt, die früher im Strafraum gewesen sind, aber also einfach schlecht geschossen gewesen. Und ja, Luzern, also ich meine, die eine von der letzten Aktionen wird ja wahrscheinlich unsere Freund Raul Giger, Alvin Sanchez, noch eine Kiste Bier geben, weil er den Ball als letztes Mal verliert und der Sanchez
ja,
dann
stimmt, das habe ich fast vergessen.
Grätschen dann holt. Also klar, Luzern hat den Match auch wieder ganz können drüllen, aber Lausanne hat auch Chancen gehabt, um mehr wie 2 Goal zu machen, gerade am Anfang.
2 Goal hat es auch gegeben im nächsten Spiel, das wir besprechen, und zwar Sion gegen Yverdon. Und vor allem Sion dürfte mal wieder happy sein, Tristan getroffen zu haben, nach über 300 gespielten Minuten ohne Goal. Was nehmen wir mit? Also Sion holt sicher Punkte gern daheim und ist froh, wenn man daheim im Tourbillon darf antreten. Und gleichzeitig ist es auch für Yverdon eine Auswärtsfahrt gewesen, wo man happy gewesen ist, wahrscheinlich, dass man mal wieder auswärts einen Punkt hätte aufholen.
Ja, ich würde sagen, Sion haltet sich dort im Mittelfeld vor allem dank der Heimstärke, also dort in der Tabelle. Es war ein verdienter Ausgleich gewesen, also das Goal von Yverdon war für mich eher gegen den Spielverlauf gewesen. Aber gleich, wie du sagst, Yverdon sicher auch eine leichte Aufwärtstendenz jetzt nach dem Sieg letzte Woche. Und jetzt wieder ein Auswärtspunkt in einem schweren Stadion. Also ich glaube, da ist ja auch wieder ein bisschen Luft gegen unten. Zwar, ja, wenn man so die Tabelle anschaut, auch nicht wirklich. Also es ist ja sehr eng dort unten. Aber gleich, eben Auswärtspunkt und für Sion weiterhin unbezwungen daheim. Ich nehme an, Sion wird gleich unzufriedener sein, weil sie doch teilweise wirklich noch schöne Aktionen gehabt haben gegen das Goal von Yverdon. Yverdon wird wahrscheinlich zufriedener sein, aber sonst jetzt auch nicht der spektakulärste Match gewesen, würde ich sagen.
Nein, definitiv nicht. Ich habe es noch interessant gefunden. Wir haben es letzte Woche davon gehabt, Sion in Zürich gesehen gegen GC. Wo sie ja eigentlich relativ gut gespielt haben, aber vom Goal quasi, also vom letzten Drittel, irgendwie die Durchschlagskraft gefehlt hat. Der Sargic, der Dejan Sargic, der dort dann von Anfang an gespielt hat, ist diese Woche als nicht Joker reingekommen, ist in der Halbzeit reingekommen, Aber einen habe ich noch interessant gefunden, weil der Jokic von Anfang an gespielt hat und eben der Jokic reinkommt und dann aber ja, das wichtige Unentschieden, also der Ausgleich schießt.
Mhm. Ja.
Von dem her, ja, nein, ist auch noch interessant, ja, dass sie dort auch nochmal ein paar Rädchen gedrückt haben und ja, wie du auch gesagt hast, also sie ja, war eher die Mannschaft gewesen, die mit dem Sieg hat können dort rausgehen können. Aber gut, hey, Step by Step, immerhin haben sie jetzt mal wieder ein Goal geschossen, nach doch ja, längerer Zeit. Genau, und wer auch nach längerer Zeit wieder ein Goal geschossen hat, jetzt habe ich dir die Überleitung weggenommen, aber du darfst gerade fortfahren, ist Vinti gegen GC.
Ja, genau, Vinti gegen GC, 1-0, absoluter, also Befreiungsschlag, massiv. Auch nicht ganz überraschend, also wir haben es vorhin kurz davon gehabt, wir haben beide auf den Heimsieg von Vinti tippt, aber natürlich, ja, dass es dann wirklich da gibt, nach so langer Zeit, also man hat ja am ersten Spieltag hat man mal einen Sieg geholt und seitdem nicht mehr. Und GC ist eigentlich jetzt in den letzten Wochen auch, ja, gerade mit den Neuzugängen ein bisschen besser in die Saison gekommen, aber Vinti halt eben auch. Also Vinti, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, wo sie noch unglücklich verloren haben, dass die Neuzugänge gut tun und dass die Punkte werden kommen. Und ja, jetzt auch, wenn es gleich gegen den Spielverlauf war, aus meiner Sicht, glaube ich, wird das ja, natürlich ein unglaublicher Befreiungsschlag sein.
Ja, total. Also ich finde auch, dass Vinti sich das in den letzten paar Wochen ein bisschen erarbeitet hat. Aber ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Die letzten zwei Spiele ist schon ein bisschen ein Aufwärtstrend bei Vinti gewesen. Gegen Lugano vor einer Woche sind sie 1-0 lang in Führung gewesen, bis zum Doppelschlag von Steffen. Mhm. Gegen IB haben sie zum Teil auch gute Ansätze eigentlich gezeigt. Aber schon, haben wir auch schon davon gehabt, dass das Resultat viel, viel zu hoch ausgefallen ist. Übrigens noch schnell einen kleinen Nachtrag von voran. Ich habe vorher gesagt, dass Sion auswärts gegen Zürich gespielt hat. Das stimmt natürlich nicht. Sie haben gegen GC gespielt. Entschuldigung. Aber auf jeden Fall, bezüglich Vinti, ja, eben, es ist auch viel das mal auf ihre Seite gekippt. So, das Pech, das sie die letzten ein, zwei Wochen so ein bisschen gehabt haben, auch vor dem Goal, wo sie jetzt noch nicht so stark auftreten sind, das haben sie jetzt gehabt mit auch ein paar Big Saves vom Capino, vom Goalie. Weil GC hat eigentlich schon die besseren Chancen gehabt, muss man schon auch sagen.
Ja, also teilweise Unvermögen, teilweise starke Goalie-Leistung. Aber ja, GC müsste ganz klar in Führung gehen. Aber ja, jetzt ist das Spiel halt für einmal auf die Vinti-Seite gekippt. Und ich meine, auch der Zeitpunkt schon allein vom Goal. Wenn du so spät noch das 1-0 machst, hast du ja auch gehört im Stadion, wie das richtig gepusht hat. Und ja, jetzt ist man mit den guten, positiven Gedanken ist man jetzt in der Nazi-Pause, kann sich neu sammeln und so. Und ja, wenn es jetzt hier schon wieder eine Niederlage gegeben hat, gell, dann wäre es schon langsam auch ungemütlich geworden dort.
Ja, definitiv. Und also es ist ja auch jetzt nicht so, als könnte man sich ja, irgendwie zurücklehnen.
Nein, sicher nicht.
Und weil, ja, definitiv da noch mehr Punkte annehmen müssen. Das ist noch lustig. Es war eigentlich ein ähnliches Spiel gewesen, wie das von dir angesprochene, der erste Spieltag, der Sieg von Vinti dort mal gegen St. Gallen. Ist ja auch St. Gallen hat auch Siegchancen gehabt und am Schluss hat Vinti das Ding 1-0 gewonnen. Und auch jetzt ist der Match eigentlich sehr ähnlich gewesen.
Ja, voll. Dort haben wir sogar den Kuster, der ja jetzt schon wieder benched worden ist, haben wir den damals noch als Game Changer of the Week genannt. Also du hast voll recht, das ist eigentlich ziemlich genau wie dort gewesen. Und ich glaube, ja, dass es jede Woche so eine Leistung vom Goalie braucht oder das Unvermögen vom Gegner, auf das kann Vinti schon nicht setzen. Darum natürlich, wie du gesagt hast, das sind sicher immer noch tief im Abstiegskampf, aber ich habe das Gefühl, es geht zumindest auf ihrem Level, sage ich jetzt mal so, immerhin in eine bessere Richtung. Also ja, vorher hat es so ausgesehen, teilweise, also vor, sage ich jetzt, den Transfers von Fabian Frey oder von Bayrami und generell von der Art und Weise, wie sie spielen, hat es teilweise so ausgesehen, als ob sie gar keine Rolle würden spielen, als ob klar wäre, dass sie jetzt dort unten bleiben. Und jetzt ist es immerhin schon wieder so, dass sie ein unangenehmer Gegner sind, wo auch im Lugano letzte Woche können wehtun und jetzt halt auch können im Contention sind mit den Punkten so quasi. dass es jetzt eigentlich noch recht wenig braucht, um ganz dort unten draussen zu sein für den Moment. Und ja, das ist schon mal ein Fortschritt, aber dass sie immer noch müssen sich weiterentwickeln, gell, mit 7 Punkten aus 9 Spielen, dass es noch ein langer Weg ist, das ist auch klar, ja.
Ja, absolut. Also für beide ein Schritt in die richtige Richtung. Auch GC, das ist zwar eine ärgerliche Niederlage, aber ich finde auch bei GC ist ein definitiver Aufwärtstrend erkennbar. Und wie du es gesagt hast, auch bei Vinti mit den Neuzugängen, auch Luke Mbilla, finde ich, gibt Vinti nochmal ein bisschen mehr Profil vorne. Der Nishan Burkhardt ist jetzt wieder zurückgekommen, auch noch sehr, sehr wichtig für Vinti, um dort wieder für ein bisschen mehr Torgefahr zu sorgen. Und ja, dementsprechend auch, was die Spannung angeht, bezüglich dem Abstiegskampf, oder sagen wir zumindest den Teams, die unten innen sind, ja, tut das definitiv gut, weil alle nochmal ein bisschen können zulegen, so wie es scheint, gerade aktuell.
Ja, und nach der Nazi-Pause kommt sie dann gerade zum Stadtderby. Also GC wird dann daheim gegen Zürich spielen. Sicher auch immer eine hitzige Angelegenheit. Und Vinti spielt auswärts in Lausanne. Was man von dieser Saison so gesehen hat, Lausanne eher heimstark, auch mit dem Kunststrasse. Das wird sicher auch noch eine wichtige Aufgabe, schwierige Aufgabe für den FC Vinti.
Weil du so ein überragender Gesprächspartner bist, muss ich natürlich das Angebot von dir mit dem Stadtderby gerade annehmen und ja, dort auf der anderen Zürcher Stadtverein zu sprechen kommen. Die haben nämlich daheim gespielt gegen Lugano und trennen sich 1-1, ein spannendes Spiel irgendwie, wo ich nicht ganz so erwartet habe, vor allem in der Startphase. Wie es denn war, der Lugano hat ja Doppelbelastung gehabt und zwar ja, ziemlich souverän unter der Woche gewonnen, dazu dann später mehr. Aber ja, die sind auf Zürich gekommen und haben gerade dem FCZ vorbereitet, vor allem am Anfang. Sind richtig gatzig in die Partie rein, 3 Grosschancen, 1 Lattenknaller. Hättest du Lugano in diesem Spitzenspiel gegen den FCZ auch so so gar nicht erwartet, oder was sind deine Erwartungen gesehen von diesem Spiel?
Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überrascht gewesen, weil wir haben es ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass das Lugano die Saison eher so ein bisschen knorzig unterwegs ist, also dass sie zwar unbestritten ihre Qualitäten haben, aber irgendwie meistens oder oft so irgendwie nur so in letzter Sekunde noch irgendwie das 2-1 oder das 1-0 gemacht haben. Jetzt habe ich gefunden, dass sie deutlich, also besser angefangen haben. Also sie haben eigentlich von Anfang an, wie du es jetzt gerade gesagt hast, komplett Gas gegeben und das Spiel wollen irgendwie gefühlt schon entscheiden, nicht wieder in die Situation kommen, dass du dann mal Rückstand nachläufst in der Liga. Und das, gell, obwohl sie irgendwie am Donnerstag um 11 Uhr aus Thun noch ins Tessin gefahren sind. Also ich habe sie deutlich weniger aktiv erwartet. Das hat, wie immer bei Lugano, hat's Spass gemacht, dem zuzuschauen, dieser Art und Weise, wie sie spielen. Ich glaube, der Yannick Brecher hat es auch gesagt nach dem Spiel, dass Lugano im Moment der schönste Fußball spielt in der Schweiz. Und aber gleich auf der anderen Seite ist dann halt auch der FCZ, wo wieder mal über die Effizienz mit dem Perea in das Spiel zurückkommt.
Ja, das ist wirklich noch interessant, oder? Wir haben es auch in der Vorbereitung so ein bisschen davon gehabt. Lugano-Spieler ist sicher die interessantere oder die bessere Mannschaft, wenn nicht sogar die beste aktuell in der Schweiz, zum Zuschauen und auch von der Gefahr, die sie ausstrahlen. Was ich auch noch interessant gefunden habe, eben vor allem die Taktik, die Lugano gewählt hat, eben mit dem hochaggressiven Pressing gerade am Anfang, hat Zürich extrem Mühe gehabt. Aber, wie du auch gesagt hast, eben mit der Effizienz, die Zürich einfach hat, können sie sich wehren und auch mal so eine Phase, sagen wir mehr oder weniger, sie haben zwar schon ein Goal bekommen, aber sie sind dann auch wieder zurückgekommen, also sprich mehr oder weniger auch überstehen. Und am Schluss haben sie ja noch Lucky Punch, wo sie theoretisch die 3 Punkte noch können daheim lassen können. Also, ich weiss nicht, Till, aber haben wir da wahrscheinlich gerade die 2 besten Mannschaften aktuell gesehen, die es in der Schweiz gibt, oder? Wo rankst du die 2 ein?
Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich jetzt mal, wenn man die Form von Luzern mal ausklammert, weil in dieser Form wie Luzern ist, grad sind sie sicher auch oben dabei, aber jetzt mal unabhängig von dem würde ich sagen, ja, das ist, also Lugano definitiv, Lugano ist für mich zweifellos eine von den zwei, drei besten. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ein Hot Take, das zu sagen. Also ich glaube, das sieht jeder, wo denen die Match zuschaut, was die könnten, was die für eine Breite haben, wie die es mit Doppelbelastung seit Tag 1 gefühlt anbekommen, jedes Wochenende gut spielen und die Punkte zu holen, zu rotieren. Zürich, ja, ich weiß es nicht ganz genau. Also sie lösen immer noch relativ viel halt wirklich so über das Kollektiv, so über den Kampf und dass sie eben die Effizienz halt haben, das ist auch eine mega Qualität. Das hat man in Basel gesehen, das hat man letzte Woche gegen, glaube ich, Sion gesehen.
Sion, ja.
Ja, und jetzt diese Woche wieder. Also, ja, sage ich, dort ist jetzt vielleicht nicht der attraktivste Fußball, aber schon allein, dass sie gleich dort oben dabei sind, ja, das ist sicher nicht so unrecht. Aber ich tue mir jetzt ein bisschen schwer zu sagen, dass das jetzt die zwei besten Mannschaften gesehen sind von der Schweiz.
Ja, fair. Es war sicher auch ein bisschen plakativ natürlich formuliert gewesen. Also die Frage, es gibt ein paar Mannschaften, wo ja auch, sagen wir jetzt noch, in der Tabelle ein bisschen weiter unten sind, aber auch beide Mannschaften können gefährlich werden, wenn sie die Konstanz haben. Aber was gerade Konstanz angeht, eben, da bin ich auch bei dir, du hast sicher der FCZ vorne mit dabei, Lugano, ganz klar, Luzern hast du erwähnt gehabt. Servette, ja, kommt vielleicht ein bisschen danach dahinter. St. Gallen hat das Potenzial auch. Beim FCB wird man ein bisschen schauen müssen, wie sich das entwickelt. Die sind ja noch in der Findungsphase, die sind auch noch weiter hinten, eben eher bei St. Gallen einzuordnen. Aber trotzdem, also ich finde es schon interessant beim FCZ, wie die trotzdem immer ihre Punkte holen. Also ich meine, das Spiel, würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich mit einem 2-0 Vorsprung für Lugano, bin ich mir nicht sicher, ob der FCZ dann noch zurückgekommen wäre. Also von dem her, irgendwie, ja, machen sie das schon auch immer wieder ja, gut und verdienen sich dort auch dementsprechend den Platz oben.
Sicher, sie können sich für das halt auch einfach beim Janik Brecher bedanken, wo ein paar gute Schüsse rausgeholt hat, müssen sich aber selber das halt auch also sich vorwerfen, also dass sie halt die Chance nicht gemacht haben. Ich glaube, der Crocitorti hat gesagt, bis 6 Meter vor dem Goal ist es perfekt gewesen. Wenn es noch bis 6 Meter vor dem Goal, dann bist du dann relativ weit gekommen. aber ja, das wird sicher... Ja, werden sicher zwei Mannschaften sein, die oben dabei werden sein, auch bis zum Schluss. Ganz genau gleich wie zwei, die auch gegeneinander gespielt haben. Wir haben es gerade vom Valle gehört, Servette auf dem 4. Platz aktuell nach dem Spieltag und St. Gallen gerade dahinter auf dem 5. Die sind aufeinander getroffen und haben 1-1 gespielt, ein weiteres Unentschieden, wie auch schon erwähnt. Und dort für mich recht simpel zusammengefasst, in der ersten Halbzeit komplett St. Gallen gehört die Halbzeit, haben zu wenig mitgenommen aus dieser ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit hat man ihnen gemerkt, dass sie die Doppelbelastung halt einfach noch nicht kennen. Also zwar schon kennen, aber vielleicht, dass es jetzt zu viel Doppelbelastung ist. Sie kennen es natürlich aus der Quali, aber man hat gemerkt, dass sie am Donnerstag auswärts in Brügge, jetzt gerade auch vielleicht für die Moral nach dieser Klatsche, einen schweren Auftritt gehabt haben und dann halt am Sonntag direkt wieder gegen gefährliche Gegner die zweite Halbzeit mega abgebaut und am Schluss wahrscheinlich sogar noch froh, dass sie den Punkt haben können mitnehmen, St. Gallen. Oder wie hast du es gesehen?
Ja, ähnlich, also, aber auch aufgrund vom Spielverlauf. Also da muss sich St. Gallen vorwerfen, nicht mehr mitgenommen zu haben in der ersten Halbzeit, weil ich glaube, dann wäre das ein anderes Spiel gewesen und dann dreht vielleicht auch die Euphorie, das Stadion mit der Ostschweiz, ja, dass die machen das schon auch gut, also die Heimstärke, die sie eigentlich grundsätzlich haben, wenn sie dort ein bisschen mehr mitgenommen hätten aus der ersten Halbzeit, dann glaube ich, wäre der Sieg ohne Zweifel Ding gelegen. Auf der anderen Seite, ja, wie du es auch gesagt hast, aufgrund von dem, dass sie dann halt nur mit 1-0 in die Pause gehen und halt dann die Kräfte auch weniger geworden sind, das hat man deutlich gemerkt. Hast du auf der anderen Seite halt auch individuell zwei, drei Spieler, die mir einfach extrem gut gefallen. Der Timo De Gonia finde ich super spannend, ein lässiger Spieler im Zentrum. Der Derek Kutesa einmal mehr, letzte Woche schon erwähnt oder schon ein paar Mal erwähnt, hat diverse Mal einfach mit seinem Tempo, mit seinem guten 1 gegen 1 einfach wirklich St. Gallen massiv mir bereitet. Und dementsprechend, ja, am Ende des Tages ist aufgrund von der zwei Halbzeiten, die wir gesehen haben, finde ich eigentlich ein leistungsgerechtes Unentschieden mit einem leichten Vorteil für Servet, eben aufgrund von dem, dass St. Gallen halt wirklich massiv abgebaut hat in der zweiten Halbzeit.
Ja, klar, also im Sinn von, wenn St. Gallen natürlich in der ersten Halbzeit mehr mitgenommen hat, dann würde es anders aussehen, aber jetzt gegen Schluss vom Spiel hat man halt schon gesehen, dass Servet da auf einen Sieg gedruckt hat und dann hat St. Gallen nicht mehr reagieren. Von dem her sehe ich das gleich, dass es eher ein gewonnener Punkt für St. Gallen ist. Spannend finde ich auch noch... Der Stefanovic, Miroslav Stefanovic, absoluter Leistungsträger, hat ja jahrelang die Assist-Rangliste gewonnen in der Super League, hat jetzt zweimal nicht von Anfang an gespielt, hat den Vorzug bekommen, jetzt aber wieder gegen St. Gallen und töpft gerade. Also das finde ich noch eine spannende Personalie. Das aber nur so am Rande.
Ja, ganz klar. Also der Stefanovic, glaube ich, ist sicher in gewissen Phasen in den letzten paar Jahren bei allen grossen Teams, was es sonst noch gibt, neben Servet, mal auf dem Zettel gesehen. Und finde ich auch einen sehr wichtigen Spieler für Servet und gleichzeitig eben, Gonia, kurz voran schon erwähnt, haben sie noch den Fact dropped beim SRF, glaube ich, dass der sich jetzt würde einbürgern lassen. Das finde ich, habe ich auch noch einen spannenden Fact gefunden, jetzt gerade auch so kurz vor der Nazi-Pause. Derek Kutesa, finde ich, hat das Nazi-Aufgebot auch verdient, ohne Zweifel. Er hat jetzt am Wochenende wieder gut gespielt, hat seine Leistung gerade aktuell mega stabilisiert. Ist für mich eigentlich jede Woche einer der Besten bisher wird und eben hat halt auch schon 5 Goal, glaube ich, wenn es mir richtig ist. Also.
Ja, also ich glaube, der Kutesa ist ja jetzt nicht im Aufgebot, der Konja kann es noch nicht sein. Wäre sicher eine Personalie, die könnte spannend sein, wenn er sich einbürgern lässt. Würde mir jetzt nicht irgendwie euphorisch werden lassen, also nicht irgendwie übertrieben euphorisch, wenn also ich weiss nicht, ob er in der Nazi, gerade so wie die Nazi spielt, auch im Zentrum, irgendwie mega den Mehrwert würde geben, aber absolut, ich meine, seit Jahren auch bei Servet mega wichtig, auch immer wieder mal für ein Goal oder einen Assist gut, aber ja, werden das sicher beobachtet. Murat Yakın ist ja auch öfter jetzt unterwegs in der Super League, hat man gesehen. Also ja, wird sicher ein Auge drauf werfen. Und zum Nazi-Aufgebot können wir ja auch nachher noch genauer.
Genau, das war ja noch. Ja, genau, das war ja noch der Christian Witzig, der das erste Nazi-Aufgebot erhalten hat. Und das habe ich auch noch interessant gefunden. Er ist halt ein bisschen jünger als der Kutesa. Meiner Meinung nach, für mich hat es jetzt eher der Kutesa dürfen sein. Aber gleichzeitig ja, finde ich es auch gut, dass jetzt von St. Gallen, der immer wieder gute Matches zeigt, auch wieder jemand eine Chance bekommt. Aber gut, so dazu dann mehr später. Kommen wir zum Topspiel. Tabellarisch kann man es so nicht sagen, aber sicher eins von diesen Spielen, wo in der Schweiz immer noch am meisten beobachtet wird, nämlich im FCB, der daheim gegen die Young Boys mit 1-0 gewinnt. Und es ist ein spezielles Spiel gewesen, habe ich gefunden. Beide nicht in der besten Verfassung, definitiv nicht. Spielerisch auch wirklich nach wie vor. IB kennen wir jetzt das schon ein bisschen länger, aber auch der FCB einmal mehr spielerisch, sag mal, marginal noch verbessert in den letzten Wochen, aber halt dafür trotzdem mit einem wichtigen Sieg, oder?
Voll, ich glaube auch, gibt sicher verschiedene Aspekte. Also ich glaube, einmal mehr muss man von Anfang an sagen, dass IB ein weiteres Mal natürlich mit der direkten roten Karte, ich glaube das vierte Mal schon oder so, dass das natürlich das Spiel mega beeinflusst hat, muss man sehen. Zum anderen habe ich beim FCB schon gewisse Fortschritte gesehen. Also ich habe gefunden, dass gerade in diesem System, im 4-3-3, das haben sie gegen Zürich, haben sie das auch schon ausprobiert nach 10 Minuten. Und dort ist das Dreier, also das Mittelfeld, ist noch Shaqiri, Barrault, Leroy gewesen. Und jetzt haben sie halt dort noch den Abdoulaye. Und ich glaube, die drei wirklich klassischen Zentrumspieler und der Shaqiri auf dem Flügel, das hat besser funktioniert. Also gerade im Zentrum haben sie drei besser besetzt und sind auch sonst besser am Verteidigen gewesen. Aber was man dem FCB sicher noch muss vorwerfen muss, ist, wenn du so lange gegen 10 spielst, dass sie sich zu wenig Chancen erspielt haben. Also sie sind immer wieder gefährlich, bis 20 Meter vor dem Goal. Es war alles gut gewesen, aber denen fast keine Chancen gegeben, außer halt den Standard. Und darum war es auch kein Zufall gewesen, dass das Goal nach einem Standard passiert ist, aus meiner Sicht.
Ja, da hast du absolut recht. Eben Standards auch gerade etwas, was bei IB ja gerade grundsätzlich echt ein wunder Punkt ist. Vielleicht nochmal schnell kurz ein Wort eben zu dem spielerischen Aspekt, der beim FCB so ein bisschen aufgefallen ist. Ich gebe dir recht, also ich finde auch, dass der Jadon Shaqiri vor allem in dieser Rolle, die er jetzt am Wochenende gehabt hat, mir auch besser gefallen hat, ein bisschen mehr Raum und Zeit auch gehabt hat. Und das Zentrum auch stabiler gewirkt hat. Dort gefällt mir vor allem auch der Leon Abdoulaye wirklich sehr gut. Er bringt eine gute Ruhe ins Spiel und kann den Ball gut verteilen und seinen Mitspielern auch ein bisschen mehr Zeit geben durch gute Entscheidungen, gutes Gespür für den Raum und für die Positionierung von seinen Mitspielern. Da gebe ich dir recht. Eben, ich glaube, meine Kritik ist eher ein bisschen dort angegangen, dass ich, wie du es auch schon gesagt hast, auch ein bisschen der Meinung bin, dass wenn du so lange mit einem Mann mehr auf dem Feld stehst, dass finde ich noch ein bisschen mehr können rausschauen können. Auch noch interessant habe ich gefunden, das haben wir ja auch so ein bisschen wie schon angenommen hatte, sagen wir jetzt, oder vermutet hatte, dass jetzt langsam mal der erste Startelf-Einsatz von Kevin Carlos Tatsache wird. Er hat noch einen guten Kopfball, der an die Latte geht, ziemlich kurz nach dem 1-0, wo ja auch so ein bisschen von der Art und Weise eben auch so mit dem Shaqiri, wo mit seinen, sagen wir, Flankenball dort jetzt das mal wirklich für mehr Gefahr hat können sorgen. Nicht ganz geklappt hat für sein erstes Goal. Und ja, auf der anderen Seite haben wir halt mit IB auch eine Mannschaft, die sind so massiv verunsichert. Also das ist heftig, wie man das spürt in der Körpersprache, defensiv, die Leader, die Fehler und Fehler machen. Mit einer Meinung nach müsste der Kamera vom Platz fliegen, wenn die erste rot ist. Es ist für mich die zweite noch eher rot. Keine Ahnung, ich komme da nicht ganz draus, wie die Schiris das bewerten mit diesen gestreckten Beinen auf Überknöchelhöhe. Verstand ich nicht ganz. Aber gut, also besser wäre es dann auch nicht geworden. Ich habe die Interviews auch noch spannend gefunden. Ich weiß nicht, ich nehme an, du hast sie auch gehört, oder?
Ja, also ich glaube, die Interviews... Die sind natürlich unter einer Frage eigentlich gesehen und die müssen wir jetzt selber sprechen. Also ich glaube, es wird ganz klar die Trainerfrage gestellt. Ich glaube, das haben wir schon letzte Woche gesagt, das überrascht jetzt auch niemand und das hat man spätestens nach den Interviews mit dem Steve von Bergen und so weiter haben wir das auch gemerkt, aber eben, das überrascht auch niemand. Ich meine, eben 9 Spiel, 6 Punkte. Und wir wissen, wie das Business ist. Wer leidet am ersten, wer fliegt am ersten, wo kann man auch unter der Saison den Impact haben. Es ist nun mal der Trainer. Und darum, ich bin nicht sicher. Also ich habe das Gefühl, wenn du mich fragen würdest, ich bin auch immer so ein bisschen am Aktualisieren da nebendran, falls es noch live würde irgendwie Breaking News geben. Ich habe das Gefühl, IB wird sich vom Patrick Rahmen trennen. Und die Nazi-Pause nutzen, dass der Trainer, das Team oder die dort sind, kennenlernt. Weil wenn der Trainer noch einmal gewechselt wird, irgendwann, der hat keine Zeit mehr. Nur englische Wochen, ein Topspiel nach dem anderen. Und ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist nicht mal nur resultatbedingt, dass ich das Gefühl habe, dass der Rahmen jetzt muss gehen, sondern wirklich, du hast es angesprochen, teilweise der Körperspruch. Ich traue manchmal meine Augen nicht. Wenn die Innenverteidiger von IB sich irgendwie während dem Spiel so fast schon irgendwie zusammenschissen und irgendwie so sich voll nicht auf einen anderen irgendwie verloren können gefühlt, weil sie irgendwie so gerade die Hände verwerfen und Hey, und es ist so ein bisschen so eine führerlose Truppe irgendwie. Also keiner geht irgendwie, außer der Fonball muss von hinten geht irgendwie so richtig mit gutem Vorbild voran irgendwie. Hey, ich könnte jetzt noch x Sachen sagen. Ich habe einfach das Gefühl, der Turnaround, der klingt nicht mehr unter dem Patrick Rahmen. Und das wird sich die Leader-Crew eingestehen und sich von ihm trennen. Und nach der Saison, sage ich, oder frühestens im Winter, wird man auch in der Führungsrolle, das haben wir ja schon gesagt, mit Steve von Bergen, wird man auch diese Position hinterfragen. Müssen auch. Sorry für den Monolog.
Nein, alles gut. Also, du hast ja nicht anders gesagt, als das, was man in der öffentlichen Wahrnehmung mittlerweile fahren. Es sind ja nur Vermutungen gesehen, aber mittlerweile mit dem Interview, das super klar ist, das Resultat hat nicht gepasst. Der Körperspruch der Spieler ist etwas, was man auch noch am Trainer oftmals dann ausmacht. Ja, zu Recht auch. Das haben wir auch letzte Woche schon besprochen. Wo ich muss sagen, ja, später. Gut, wer weiß, vielleicht werden wir auch noch überrascht, aber potenziell ja, wenn du den Turnout noch willst schaffen vor diesen englischen Wochen, dann befürchte ich auch, dass es das gewesen war oder ist beim Patrick und IB. Ich finde es schwierig, also keine Ahnung, ich frage mich dann halt schon auch, wenn jetzt da ein neuer Trainer kommt, angefangen, für mich hätte das Ganze persönlich halt schon auch damit, dass die Kaderzusammenstellung hat lange nicht gepasst und ja, dann hat man die Phase gehabt, wo man sich für die Champions League neu können qualifizieren, wo ein bisschen Aufwind gegeben hat, aber also angefangen haben die Probleme halt nicht mit dem Trainer. Und das tut mir auch irgendwo durch ein bisschen leid. Ich meine, jetzt ist es potenziell wahrscheinlich zu spät. Und so kommen Sachen in Bewegung, die jetzt nicht mehr aufzuhalten sind. Aber für mich fällt das noch einmal anders an. Und ich finde, der Vorwurf, den müssen sie sich schon auch gefallen lassen, auch in der Führungsebene. Weil, keine Ahnung, nach wie vor hat ja IB eigentlich ein grosses Kader, ein qualitativ gutes Kader, wo definitiv nicht stehen darf, wo sie sind. Aber gut, wirklich, woran es liegt, das wissen wir nicht. Das wäre natürlich sehr spannend, dort mal ein bisschen in den Kopf hineinzuschauen von Patrick Rahmen, wie er denn die Situation so sieht, weil wirklich viel Zeit hat auch er nicht gehabt irgendwie, oder respektive keine Ahnung, irgendwie wirklich eine Verbesserung auch von dem IB, wo wir Ende Saison, letzte Saison gesehen haben, das siehst du halt nicht. Und dort, das aus meiner Meinung nach fällt das halt einfach nicht mit Patrick Rahmen an.
Hey, das kann ja sein, oder? Aber es ist halt einfach so. Wenn jetzt das haben wir ja letzte Woche schon gesagt, oder? Also wenn der von Bergen jetzt geht, Effekt gleich null. Kann jetzt Kader anders planen während der Saison. Und ja, ich meine, letzte Saison, das haben wir auch schon gesagt, beim FCB so gewesen, ich glaube, ungefähr Ende Oktober, ich hätte jetzt geschätzt, eben so, ja, letzte Oktoberwoche ist der Fabio Celestini neu gekommen und die sind auch auf dem letzten Platz gewesen. Und also, wenn die Nazi-Pause vorbei ist, zwei Wochen, dann ist dann auch Ende Oktober. Und ich habe das Gefühl, beim FCB, klar, man hat letzte Saison nicht die schlechte Saison erwartet, wie sie dann geworden ist. Aber bei IB hat man definitiv trotzdem höhere Ansprüche, wie der FCB letzte Saison gehabt hat. Und dass IB auf dem letzten Platz ist, das ist einfach inakzeptabel. Und darum, ja, mir würde es ja auch leid tun. Und ich bin voll bei dir, dass es nicht dort angefangen hat, dass er auch ein bisschen ein armer Sieg ist, Patrick Rahmen. Aber was willst du machen? Also, wenn du jetzt IB-Entscheidungsträger wärst, was würdest du machen? Laufen lassen und riskieren, dass man irgendwie am Schluss noch das Super-GAU hat und sich irgendwie nicht mal europäisch qualifiziert oder noch schlimmer durch das harte Programm jetzt? Oder würdest halt die einzige Chance, die einzige Joker ziehen, wo du jetzt noch kannst, einen Impuls machen? Keine Ahnung, man könnte auch den Assistenztrainer auswechseln oder irgendwie einen dazustellen, dass man den Rahmen nicht muss entlassen, einfach noch irgendeinen zusätzlichen Assistent oder weiß doch auch nicht, aber schlussendlich ist das halt das Business, oder?
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich sehe wie halt kein Trainer, der keine Ahnung, die Mannschaft, die halt Qualität hat, kann besser erreichen. Da gibt es vielleicht schon, das weiß man nicht, das ist ein Wild Guess. für mich ist halt auch so, ich meine, die Spieler haben alle, oder viele von denen haben wirklich eine hohe Qualität und irgendwodurch finde ich auch, dass die in der Verantwortung sind. Also ich meine, jetzt blöd gesagt, der Mesha Galia als Beispiel, würde ich jetzt behaupten, einfach so dem, von dem, was ich sehe, vielleicht stimmt es auch nicht, aber der ist unzufrieden, der will einen Wechsel machen, aber der Wechsel ist ja nicht stanker, weil der Patrick Rahmen ihn nicht hätte gehen wollen. Das hat ja andere Gründe. Also sprich, da sind schon auch noch so viele Faktoren dahinter, wo ich finde, ja, da sind Iwe-Boss auch gefragt aktuell. Und gleichzeitig, und um vielleicht noch den letzten Punkt aufzumachen, ein Interview von David van Balmos am Schluss vom Match, wo ich übrigens finde, AdBlue, da hat man eine Frage weniger, hat es auch da, weil das ist, glaube ich, nicht ganz so cool gewesen für von Balmos. Der hat ja nicht wirklich eine Antwort gehabt darauf, ja, was sie wollen besser machen. Also, er hat zwar schon gesagt, ja, wir müssen zusammenstehen und es braucht auch Emotionen und wir müssen uns das auch erarbeiten und so, aber jetzt per se so eine Antwort hat er nicht können geben. Und dort wiederum, ja, hast du auch den Eindruck gehabt, dass irgendwie gar nicht die Inputs fehlen. Das sind jetzt das die vom Trainer. Doch, das wäre die Möglichkeit, wo man kann davon ausgehen kann, dass ja, man während der Saison noch treffen kann. Gibt es vielleicht noch andere Geschichten, wo man nicht weiss? Sorry. Wo man nicht weiss, wo vielleicht auch weniger mit dem Trainer zu tun haben. Keine Ahnung. Also ich sehe es nicht nur beim Trainer, aber ja, wenn wir jetzt rein vom Mechanismus, vom Geschäft ausgehen, dann wird er nicht mehr da sein. Kann sein, dass er heute schon, dass im Verlauf vom heutigen Tag das auch schon rausgeht.
Ja, ich rechne eben so ein bisschen damit, darum bin ich immer am Aktualisieren. Es wird mir zu fest mit Floskeln geschossen überall, also von Vonbergen, von auch Rahmen, von Balmos, so die wirklich so die klassischen Fragen mit, ah, oh, wir haben ein Team, das lebt, ah, oh, wir stehen alle hinter dem Trainer noch. Weißt du, wir reden nicht nach dem Match im emotionalen Zustand. Alles so die Floskeln, wo einfach darauf abzielen, genau das Gegenteil, was sie eigentlich erreichen sollen. Wenn du so Floskeln raushaust, dann merkst du einfach definitiv, dass das, was du eigentlich vermutest, wahr ist. Nämlich, dass sehr ernsthaft über den Trainer diskutiert wird. Und ja, also dort ein bisschen offenere und ehrlichere Kommunikation, wenn man die würde machen, gäbe es sicher weniger Spekulationen. Aber ja, ich habe gesagt, ich weiss nicht, noch ein letztes Wort auch zum FCB. Ich habe das Gefühl, dort ist sehr wichtig die Punkte, auch tabellarisch der Anschluss ein bisschen behalten gegen oben. Aber auch dort wird die Nazi-Pause jetzt sicher müssen genutzt werden, um auch ein bisschen wieder mehr das Kreative in der Offensive das wieder ein bisschen führen bringen, weil da ist auch in diesem Spiel jetzt noch nicht mega viel gewesen.
Da haben wir nichts hinzuzufügen.
Gut, dann gehen wir zu den Frauen. Die sind diese Woche im GÖP aktiv gewesen und es hat fast nur überzeugende Siege gegeben für die AWSL Teams, unter anderem 11-2 vom FCZ in Vinti, 13-0 von Aarau in Entfelden. Ein bisschen knapper ist es geworden bei den Teams, die unten im unteren Teil der Tabelle sind. Thun ist zum Beispiel erst im Penaltyschiessen weitergekommen und es hat ein Axel im Super League Team hat es auch verwünscht, nämlich Rapperswil. Die sind ausgeschieden gegen Yverdon aus der NLB. Der Rest, die anderen 9 Teams, sind weiter und die Auslosung ist meines Wissens noch nicht gesehen. Aber da werden wir dann sicher beim nächsten Mal informieren. Und international sind auch Schweizer Teams im Einsatz gewesen und das haben wir vorhin teilweise schon erwähnt unter der Woche. Und ich nehme mal an, du hast dir den einen Match von Schweizer Beteiligung nicht entgehen lassen als Barca-Fan, Barca gegen IB. Bin ich da richtig?
Ja, absolut. Und obwohl dass ich auch mein Herz ein bisschen für Barcelona schlot, hätte ich mir natürlich schon auch gewünscht, dass IB sich dort vielleicht ein bisschen ein positives Gefühl kann holen für die Meisterschaft, was ja gerade nicht so gut läuft. Aber gleichzeitig hast du mit Barca halt auch ein relativ formstarkes Team. wo die IB empfangen hat. Und dementsprechend, ja, der Deckel ist halt früher drauf, gell? Und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du als kleinere Mannschaft schnell die ersten paar Goal fangst, dann wird es halt ultra schwer. Ich glaube, dass man ja nicht zwingend den Anspruch muss haben, gegen Barcelona zu gewinnen. In dieser Verfassung, wo man ist, da hätte man davon ausgehen können. Was ich noch ein bisschen überraschend gefunden habe, jetzt gerade auch als Barca-Fan, ist, dass IBE halt ja, Standards wirklich schlecht verteidigt hat. Jetzt auch am Wochenende ja auch wieder ein Standard-Goal bekommen. Weil Barca ist vieles, oder allgemein der spanische Fußball, Real ist vielleicht da noch ein bisschen eine Ausnahme, aber der spanische Fußball an sich ist jetzt nicht per se bekannt für gefährliche Standards, sagen wir jetzt gerade so Eckball oder Ball, die hoch in 16er segeln. Und ich mir dann auch gedacht habe, okay, das ist verhältnismäßig dann schon auch ein bisschen günstig gesehen.
Ich finde aber genau so Sachen machen manchmal die Spiele, die man ja vermeintlich gar nicht verlieren kann, machen sie dann eben gleich zu Spielen, wo man etwas verlieren kann, nämlich so, wenn man sich so dumme Fehler leistet. Weißt, wenn man gut mithebt und dann 5-0 verliert, aber man einfach auseinandergenommen wird, dann ist es etwas anderes, wie wenn man eigentlich die Chance schon mal hat, gegen Barca zu spielen und dann 3 Goal via Standards bekommt. Also das ist ja sau schade auch. Und darum habe ich eben das Gefühl, dass das eigentlich wirklich leider gerade das Gegenteil wieder bewirkt hat und leider auch in die gleiche Kerbe wieder auch nicht gut für den Patrick Rahmen gesehen ist, das Spiel. Weil man hat gemeint, man kann da frisch aufspielen, man hat eh nichts zu verlieren und dann verlierst du eigentlich, obwohl ja, Barca so ein Minimum muss machen. Und dann ist es schon bitter. Und dass man dann in der Tabelle da von 36 Mannschaften auf Rang 36 ist, in der Super League von 12 auf 12 ist, ja, das ist schon heavy.
Ja, ich bin bei dir. Also es ist definitiv so, dass eben, der Anspruch hätte es nicht müssen sein, zu gewinnen, aber gleichzeitig ja, hat man sich jetzt auch nicht wirklich können Selbstvertrauen holen, weil halt die bekannten Themen auch jetzt in dem Spiel wieder zum Tragen gekommen ist. Und ja, das ist schade, aber am Ende des Tages muss man halt einfach sagen, dass das gerade die Momentaufnahme ist und dass man sich dementsprechend der Aufgabe dann am Wochenende wieder muss mitnehmen muss und das muss abhaken. Ich meine, als Fußballer ist es trotzdem schön, mal gegen Barcelona zu spielen. Klar, jetzt 5-0 verlieren und auch im Moment ist das sicher nicht so cool. Aber gut, es ist wie es ist. Und IB muss da schauen, dass sie sich in der Meisterschaft wieder rehabilitieren und dann vielleicht in den grossen Spielen, ich meine, die Inter als grosse Mannschaft kommt noch und sonst die anderen Spiele, die sie noch haben, dort vielleicht wieder ein anderes Gesicht kann zeigen.
Absolut. Und wer definitiv ein anderes Gesicht will zeigen, auch schon ansatzweise gezeigt hat am Wochenende, aber auch international, ist der FC St. Gallen. Die verlieren in Brügge gegen Cercle Brügge, also nicht gegen FC Brügge, mit 6-2. Und das ist ein Abwehrfehler auch nach dem anderen gesehen. Und ich glaube, das ist wirklich sehr frustrierend, dass gegen einen Gegner, der, glaube ich, wenn ich es recht gelesen habe, auch zum also nicht auch, St. Gallen ist ja schon mal, aber Brügge zum ersten Mal international spielt, sind sie da wirklich recht auseinandergenommen worden. Also gerade in der ersten Halbzeit und dann gerade am Anfang von der zweiten mit dem Penalty. Immerhin hat man den mitgereisten Fans noch ein bisschen etwas können bieten, Resultat kosmetisch, aber boah, schon noch bitter mit der Euphorie, die in der Ostschweiz war, dass der mit dem Resultat startet.
Ja, ist ein Dämpfer, definitiv. Ich meine, am Wochenende davor haben sie auch verloren gehabt, nachdem sie Zürich deutlich geschlagen haben. Aber gut, hey, bei St. Gallen ist es zum Glück ja nicht ganz so akut wie bei IBE, was die Meisterschaft angeht. Klar, will man auch noch mehr. Aber auch dort, also ich glaube, es bringt jetzt nicht viel, sich da lang zu ärgern, dass man jetzt da nicht die beste Leistung gezeigt hat und vor allem halt einfach verdammt viel Goal bekommen hat. Aber gleichzeitig macht St. Gallen auch immer offensiv Spass und ich glaube, dort werden sie ansetzen, dass sie effizienter werden und vor allem auch hinten ja, sie haben so ein bisschen das Labile hinten am, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal beobachtet, vor allem wenn dann auch noch irgendwie einen ausfällt oder es einen Wechsel gibt, wo irgendwie verletzungsbedingt in der Abwehrreihe stattfindet, dass sie dann ja sehr, sehr labil sind. Ich glaube, an dem werden sie schaffen und offensiv sicher noch ein bisschen effizienter werden. Aber ich glaube, der Match wird jetzt nicht allzu lang, resultattechnisch zumindest, in Erinnerung bleiben.
Ja, aber ich glaube, man merkt schon, dass sie wirklich auf Zahnfleisch laufen. Also gerade verletzungsbedingt irgendwie 3-4 ausfallen. Und ja, also die Nazi-Pause für St. Gallen kommt sie, glaube ich, ziemlich sicher an der richtigen Stelle. Und als letztes haben wir noch Lugano. Dort war es genau eigentlich gleich gewesen, wie in den beiden anderen Matchen, nämlich ein Team dominiert von A bis Z gefühlt, nämlich der FC Lugano, wo Helsinki mit 3-0 schlägt in Thun. Der Match für mich absolute Pflichtaufgabe. Man hat gleich ein paar schöne Kombinationen gehabt. Also man hat hier nicht einfach irgendwie ja, sag ich, glücklich oder unspektakulär gewonnen. Aber viel mehr gibt es dem auch nicht hinzuzufügen. Man ist die klar bessere Mannschaft gewesen. Man hat die Pflicht erfüllt. Man hat wieder gut rotiert im Vergleich zum letzten Wochenende. Und ja, ist dementsprechend positiv gestartet.
Kann man eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Ja, finde ich eine gute Geschichte für Lugano. Auch, dass nachher in der Meisterschaft man da nicht ja, den Einbruch hat oder umgekehrt. Einfach grundsätzlich mit der Doppelbelastung so krass zu kämpfen hat, wie vielleicht der St. Gallen, der in der Breite nicht ganz so gut aufgestellt ist. Dort sieht man natürlich auch die Erfahrung, die Lugano mittlerweile über die letzten paar Jahre gemacht hat, dass das dort besser greift, oder?
Absolut, sehe ich gleich, ja. Aber ja, und wenn sie so weiterspielen, wird es spannend, ob sie in der Conference League sogar noch etwas können reissen können. Lugano.
Hey, ich fand das cool. Ich meine, möglich ist es. Der FCB hat in einer sonst eher bescheidenen Saison ja auch viel können, möglich machen. Und Lugano, denke mir auch, hat sicher das Potenzial, auf jeden Fall. Kommen wir doch gerade zu unserem nächsten Punkt, und zwar die Schweizer Spielerinnen und Spieler, die international tätig sind. Die wir diese Woche skippen und ja, dort darauf verweisen, dass wir auf Social Media, auf Instagram dort ein paar Geschichten werden aufrollen und euch ein paar Sachen werden näher bringen. Also schaut doch dort gerne vorbei, würde uns freuen und dementsprechend ja, werden wir euch dort die ein oder andere Spielerin oder der ein oder andere Spieler vorstellen und ja, ein bisschen up to date halten, was dort gerade so am Start ist.
Genau, und als letztes Thema hatten wir noch alles rund um die Nazi, also Nazi-Frauen, Nazi-Männer. Da hast du eigentlich schon EM-Tickets für nächstes Jahr?
Hey, es ist lustig, wir sind ja gerade in der Ferien und wir haben es gestern zu oben, haben wir uns das schnell angeschaut, einfach auch so aus Interesse, so wie teuer das alles ist und eben, was da alles möglich ist. Tickets haben wir noch keine, aber wir haben es definitiv vor, uns auch noch welche zu holen und ja, freuen uns eigentlich riesig, halt auch, weil die zwei Spiele gerade vor der Haustür sind, wo eigentlich so blöd gesagt die größten sind, nämlich das Eröffnungsspiel und das Finale in Basel. Wie ist es bei dir? Hast du schon Tickets?
Ich habe mir natürlich direkt gesichert, auch wie du jetzt gerade gesagt hast, für das Eröffnungsspiel in Basel, das Finale in Basel und dann noch die Schweizer Nazi, die ja noch in Bern spielt, wo ich ja auch ab und zu herum bin. Dann gehe ich dort das auch noch schauen und ich glaube für den Rest ja, wird sich dann zeigen, wie viele Tickets noch hat, wenn dann auch die Begegnungen bekannt sind. Es sind ja ja, noch ein paar Spiele sonst, wo man noch nicht weiss, wer spielt, logischerweise. Aber ja, ich glaube, die Euphorie die nimmt langsam Fahrt auf. Eben der Ticketverkauf, der gestartet hat. Und ja, in der Stadt siehst du auch schon die Tramlis rumfahren. Also ich glaube, das wird eine ganz, ganz gute Sache. Ja,
das glaube ich auch. Also ich finde es auch lässig, dass man jetzt langsam ein bisschen spürt, wie die Präsenz von diesem Turnier, das bei uns stattfindet, jetzt auch grösser wird. Und ich finde es auch eine gute Sache. Also ich freue mich auch riesig.
Dann haben wir noch eine brandaktuelle Info, die mich noch wundern nimmt, was du zu dem sagst. Nämlich der Peter Knebel soll oder will Präsident vom SFV werden. Er ist jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht verrede, ist er der Vorgeschlagene von der SFL, also von der Swiss Football League. Und der quasi Konkurrent, der dann gegen ihn quasi, wobei zur Wahl stehen, ist von den Amateurligen, glaube ich.
Richtig, also, so habe ich es auch verstanden.
Okay.
Also, ja, am Ende vom Tag, glaube ich, spielt es nicht so eine Rolle. Ich meinte schon, dass der Peter Knebel also schon länger ein Wunschkandidat sieht. Es hat ja mal die Posse noch gegeben, zeitlang um Bernhard Häusler, aber nachdem er abgesagt hat, ist der Peter Knebel, glaube ich, relativ schnell einmal als Wunschkandidat so ein bisschen das Thema gesehen. Also Meinung. Ich fand das sehr interessant, im Sinne von, ich glaube, er kennt den Schweizer Fußball mega, mega gut. Er hat vor allem auch also, über die Landesgrenze hinaus mega viel Erfahrung im Fußball selber. Er war jetzt bei Schalke lang gesehen, er war bei Hamburg gesehen. Er war schon mal Nachwuchschef vom SFV. Ich kenne ihn aus meiner Zeit als Junior beim FCB, wo er ein Jugendkoordinator gesehen ist. Und ja, dort vor allem auch so ein bisschen, keine Ahnung, so der Fädenzieher nebst den verschiedenen Trainern, die sie hatten, aber so ein bisschen gesehen ist von den Jahrgängen Shaqiri, Xhaka, um jetzt einfach die zweimal zu nennen, nebst noch ein paar anderen. Ja, ich finde es einen logischen Move eigentlich, dass er dort vorgeschlagen ist, und freue mich eigentlich sehr, dass er ja jetzt scheinbar auch da, ja, sich zur Verfügung stellt. Ich fand das eine gute Sache, ehrlich gesagt.
Ich finde ihn auch immer so, in der, wenn er Experte ist beim SRF oder wenn er sonst am auftreten ist, ich glaube, man spürt seine Fußballkompetenz mega raus. Habe ich auch mal das Gefühl, weil ich ihn nicht persönlich kennt. Ich frage mich so ein bisschen, also keine Ahnung, wie fest du der SFV-Präsident die Rolle bis jetzt wahrgenommen hast, so in der Öffentlichkeit. Ich weiss gar nicht so richtig, was denn so die Aufgaben sind, weil rein repräsentativ sind sie logischerweise nicht, aber ich weiss nicht, wie viel Einfluss da auf irgendwie, sag ich, wie du es sagst, ob er denn da ist, wo die Fäden irgendwie am Zusammenheben ist bei der Nazi, ob jetzt das der Blanc, was bis jetzt war, auch so gemacht hat. Keine Ahnung, vielleicht definiert er seine Rolle auch neu, also der Peter Knebel, wenn er es wird, das muss ja auch zuerst mal noch werden. Aber irgendwie so, keine Ahnung, ob man das dann gross wahrnimmt, sei mal dahingestellt irgendwie. Also die Rolle.
Hey, ich erhoffe es mal. Ich erhoffe es mal, ehrlich gesagt. Also ich mag mich noch erinnern, wo so ein bisschen Diskussion war um Murat Yakin vor der EM letztes Jahr. Ja, der Pierluigi Tammy, der ja quasi Direktor von der Männernazi ist, ja auch viel vom Mikro Stellungnahmen bezogen hat, auch noch mit der quasi Vertragsverlängerung und so. Dort war schon auch oft die Rede von Dominic Blanc im Sinne von quasi, dass der Tammy eigentlich Rede und Antwort am Gremium muss stehen, wo der Dominic Blanc, also der SFV-Präsident, quasi Vorsitzender ist in seiner Rolle als Präsident. Und aufgrund von dem, ich kenne die Personalie Blanc nicht so gut, ehrlich gesagt, aber aufgrund von dem, dass der Peter Knebel halt wirklich ein ausgewiesener Fußballfachmann ist, der auf diversen Ebenen, also sowohl im Ausbildungsbereich bei den Junioren als auch bei den Männern, beim aktiven Sport, also bei den Aktiven, seine Spuren hinterlassen hat und halt auch wirklich viel Wissen hat, viele Spieler kennt und das ganze Konzept, wie so ein Fußballverband, der Verein aufgebaut ist, mitbringt, da hoffe ich mir dort schon einen gewissen Einfluss von ihm.
Ich sehe einfach, hat das Gefühl, dass ich ihn eher eben genau in dieser Rolle vom Tammy würde sehen und nicht vom Dominic Blanc, aber ja, gut, werden wir sehen.
Richtig. Kommen wir doch noch zum Abschluss vielleicht auf das Nazi-Aufgebot, respektive die anstehenden Länderspiele gegen Serbien und Dänemark, die uns erwarten. Und wir haben es ja schon angedeutet mit dem Personalie Christian Witzig, der zum ersten Mal dabei ist, 23-jähriger St. Gallo, also respektive aus dem Dogi, glaube ich, ursprünglich, aber ja, St. Gallo spielt. Was erwartest du dir von dieser Länderspielpause und von der Nazi per se?
Ja, also ich glaube, dass wir resultatmässig etwas holen in in Serbien und daheim gegen Dänemark, wo sicher hitzig wird, das ist, glaube ich, klar. Von der Aufstellung oder vom Aufgebot her finde ich es ein schönes Zeichen, eben. Ich glaube, das haben wir vorhin auch schon gesagt, von Murat Yakin, dass er den Witzig aufbietet aus der Super League. Er ist auch diesen Sonntag hat er eine richtige Tour de Suisse gemacht. Er war zuerst in Zürich, FCZ Lugano und dann auf Basel gerast wahrscheinlich gegen IB. Also ja, dass der Fokus auf der Super League ist, finde ich top. Es hat auch eine Kutesa aufgeboten werden, das ist klar. Was ich sehr überraschend finde, ist, dass der Uran Bislimi nicht dabei ist. Und also finde ich, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass er im Moment oder auch schon die ganze Saison mega in Form ist. Ich meine, letzte Woche der Assist auf Steffen und beide Spiele eben diese Woche, also gegen Helsinki, du merkst, der sprüht vor Selbstvertrauen im Moment. Und ich habe einfach, als ich es gesehen habe, habe ich plötzlich so gehofft, dass dort nicht irgendwie nach der EM-Situation, also er ist ja dann eigentlich im Aufgebot gesehen, im Provisorischen, hat dann aber noch den Cup-Final müssen spielen. Und wo der Cup-Final vorbei war, hat es dann irgendwie geheißen, ja, hey, im Fall du und der Haidari müsst gar nicht kommen. Wir sind nicht im Aufgebot. Also natürlich nicht wortwörtlich, aber so war auch mal die Situation gewesen. Hey, und ich hoffe einfach nicht, dass dort jetzt irgendwie, ja, ob dort irgendwie da Dings, irgendwie, jetzt fällt mir das Wort, irgendein Konflikt gibt zwischen ihm und dem Yakin.
Ja, fairer Punkt. Also ich finde auch, der Uran Bislimi, nebst dem, dass er auch ein Element ist, wo die Schweizer Nazi so nicht hat und wo vor allem auch nicht, noch nicht so viele Chancen bekommen hat, hätte ich jetzt auch noch gern gesehen. Aber eben, ist für mich ein ähnliches Thema wie mit dem Derek Kutesa.
Ja, und aufgebotsmässig sonst, was erhoffe ich mir? Ich hoffe, dass wir die Match gewinnen. Es sind jetzt gerade noch live zwei bittere Nachrichten reingekommen, die ich da gesehen habe, während ich am Aktualisieren bin und am Warten, ob es News zum Rahmen gibt. Der Zakaria fällt aus wegen einer Knieprellung und der Omeragic auch wegen einer Knieprellung. Und es ist jetzt der Eray Cömer, der ist noch nachnominiert worden. Und dementsprechend wird der Plan von Murat Yakin mit dem Zakaria in der Dreierkette nicht umgesetzt werden. Leider, hat die spannend gefunden. Aber ja, natürlich auch rein formmässig ein riesen Ausfall.
Ja, schade für ihn.
Ja. Vor allem, wenn er jetzt mal sogar wahrscheinlich die Chance gehabt hat zum Spielen, wenn auch nicht auf seiner Position, aber auch wenn der Chaka und der Freuler dort sind, dass er gleich spielt, ist sicher bitter. Aber das Wichtigste ist, dass er sicher wieder gut zurückkommt, weil eben die Saison in Frankreich macht er ja absolut top.
Genau, und wer auch wieder dabei ist nach einem Jahr Abstinenz sind der Edi Milson Fernandes und der Andi Zagiri, wobei die akzeptabel in die Saison gestartet sind. Der Andi Zagiri ist ja in Belgien jetzt schon länger, seitdem er vom FCB weggegangen ist, und der Edi Milson Fernandes neu ja bei Brest, wo Champions League spielt. Er ist gerade letzte gegen den Gregory Wittrich gespielt. Sie beide wahrscheinlich eher mit einer Nebenrolle, gehe ich jetzt mal fest davon aus.
Ja, ich glaube es auch. Also allgemein im Fall, also der Murat Yakin hat ja irgendwie gesagt, dass es ein Umbruch sei im Moment oder eine Umbruchphase und dass sich jetzt irgendwie neue Hierarchien bilden müssen. Naja, wenn ich ehrlich muss sein, also es sind eben der Witzig ist eine Neuerung. Für mich auch ein paar, wo überraschend sind, dass sie nicht dabei sind. Und ja, auch sonst, das ist irgendwie doch immer so ein bisschen das Gleiche. Also, es ist jetzt nicht wirklich ein mega Umbruch. Also, ich meine, der Steffen ist nicht dabei, okay. Aber das sei ja gemäss Murat Yakin auch nicht irgendetwas Permanentes. Mit dem Okafor ist irgendetwas zwischen den beiden, wo man auch ein bisschen Sorgen macht, auch wenn beide ja sagen, es sei nicht so. Also, die Qualität zum Kader ist gut, unbestritten. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich das Aufgebot gesehen habe und irgendwie vor Staunen, aus dem Staunen nicht rausgekommen bin. Irgendwie.
Ja, fair. Das geht mir ähnlich. Aber ja, ich glaube, wichtig ist jetzt vor allem, dass man nach der letzten Nazi-Pause, die jetzt nicht so mega befriedigend gesehen ist, sicher mal wieder zum Siegen zurückfindet. Auch wenn das erste Spiel in Serbien gerade ein ordentlicher Gradmesser wird, denke ich.
Ja, sicher, das ist gegen Serbien. Ohne jetzt hier gross in die Tiefe zu gehen, aber das wird sicher ein heisses Spiel generell. Und da braucht es ein Team, wo kompakt, wo kollektiv, über das Kollektiv, über den Kampf, über den Einsatz alles gibt. Und ich hoffe, dass das die Schweiz anbekommt.
Vielleicht noch zuletzt, lass uns doch noch schnell tippen, was die zwei Spiele angeht. Oder respektive, ich glaube, bis zum zweiten Spiel gegen Dänemark ist nochmal Erfolg. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht Dänemark-Spiel nächste Woche. Aber was wäre denn die Tipp für das Spiel gegen Serbien?
Ja, wow. Also ich sage schon mal, das tue ich jetzt gleich schon mal vor, Spuren gegen Dänemark daheim gewinnen wir. Weil dort werden alle nach den Diskussionen im letzten Mal so heiß sein, dass das kommt gut, bin ich überzeugt. Auch in St. Gallen, es kommt gut. Tipp in den Resultat-Tipp, tue ich dann nächstes Mal sagen. In Serbien gibt es 1-1.
1-1, okay. Gut, spannend. Also ich hoffe mir auch schon im Serbien-Match eben ein bisschen eine Leistungssteigerung oder respektive durch das Band durchgezogene bessere Leistung als jetzt in den letzten Match, wo es ja auch immer wieder mal Phasen gegeben hat, die okay sind. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, gehe ich mit einem 2-1. Und
dann, klassische SRF-Tipp.
Richtig, ja, nein, aber das ist gut, weil ich würde sagen, das kommt schon auch mit in der Abrechnung, in der Gesamtabrechnung, sicher mal im Winter, wenn dann Pause ist, um da mal Tabula Rasa machen und schauen, wie wir da genau stehen im Verhältnis. Ich glaube, du hast mich mittlerweile ein bisschen abgehängt, oder das ist auch mal das Gefühl, das Wochenende war ja wirklich eine ziemlich erfolgreiche Tipp-Runde gewesen für dich.
Ja, ist gut, das notiere ich mir. Ich sage mir jede Woche, dass ich mal wieder die Abrechnung machen soll. Aber spätestens im Winter kommt es dann wieder mal. Und ja, diese Woche, hey, wie gesagt, ich habe bei jedem Spiel einfach gedacht, hey, es gibt einen Unentschieden, das ist so ausgeglichen. Und wenn dann halt zwei Unentschieden kommen, dann hast du halt zwei 1-1 Volltreffer. Aber das schauen wir dann an im Winter. Und ich hoffe natürlich, dass du recht hast mit dem 2-1 gegen Serbien.
Wunderbar. Und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Und ja, hören uns nächste Woche weiter. Wie immer da der Verweis am Schluss, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein 5-Sternchen auf den verschiedenen Plattformen, wo es gibt, mit Spotify, Apple Podcast etc. Folgt uns auf Social Media, Gamechanger Talk Bodenstrich auf Insta, damit ihr auch dort ajour bleibt. Das würde uns freuen. Und ja, Till, dir herzliches Dankeschön fürs Einschalten und Telefonieren mit mir das mal. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder live und vor Ort.
Das ist gut, dir noch schöne Ferien und euch allen auch gute Woche. Ja, bis zum nächsten Mal.
Sag's dir, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Info oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring info@crit.online.